Liebe Reifenkomm-Podcast-Zuhörer, in der heutigen Folge haben wir einen sehr interessanten Gast dabei, der aber auch uns von seinem traumatischen und heftigen Unfall erzählt. Das könnte eventuell den einen oder anderen Hörer triggern und das möchten wir natürlich nicht. Und in diesem Fall möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir in den Shownotes natürlich die Timecodes haben, damit ihr diesen Inhalt möglicherweise überspringen könnt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Vier mit Profil, der Reifenkomm-Podcast.
Menschen und Geschichten rund um Fahrgefühl auf und neben der Strecke.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Reifenkomm-Podcast. Ich sitze hier wieder mit der wunderbaren Monika von Reifenkomm. Schön, dich zu sehen, Monika.
Ebenso, Daniel. Guten Morgen.
Ich bin ganz gespannt, weil du hast einen sehr interessanten Gast heute mitgebracht.
Ja.
Wer ist denn dieser junge Mann?
Das sage ich dir noch nicht, aber wir kennen den von den PS-Days. Wir waren vor 3 Jahren mal auf den PS-Days zusammen und kannst du dich noch an diesen Flügeltürer erinnern, den wir dort gesehen haben?
Oh ja, das war der Renovatio
SL, genau. Also ein ganz tolles Projekt, was Mario ins Leben gerufen hat und um Mario soll es heute auch gehen. Mario hat sein Leben als Bootsrennfahrer gestartet, ganz spannend, hat dann einen Unfall gehabt und damit gab es eine Kehrtwende in seinem Leben und hat sich dann auf Auto spezialisiert und der Renovatio war dann einer seiner Projekte und darum soll es heute gehen, um Mario, sein Leben und den Renovatio.
Sehr cool. Herzlich willkommen, Mario.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ich fange mal gleich mal an. Also Mario Piel. Viele kennen dich, beziehungsweise viele kennen dich in Zusammenhang mit dem Renovatio SL. Wir haben dich ja, wie Monika schon meinte, ich habe dich das erste Mal auf den PS-Days in Hannover kennengelernt. Da hat mich ja deine reizende Mutter darauf angesprochen, dass ob ich denn vielleicht zum Stand komme. Und da war das tatsächlich, für mich war das nebensächlich, dass da noch Leute um dieses Auto rumstanden, weil ihr da wirklich sowas Einzigartiges da zusammengestellt habt. Was man jetzt auch mittlerweile schon öfters gesehen hat, dass Leute das nachmachen, beziehungsweise sich da haben inspirieren lassen, glaube ich, von euch. Mario, wir haben dich ja auf den PS-Days kennengelernt. Wie bist du da hingekommen und was hast du für ein Gefährt dort mitgebracht?
Wie bin ich zu den PS-Days gekommen? PS-Days ist eine ziemlich lange Geschichte in Anführungsstrichen, weil eigentlich wäre das Auto ja gar nicht draußen gewesen, weil mein Vater und ich, wir das für uns eigentlich so gebaut hatten. Das war eigentlich so ein Stück Weg, den wir gegangen sind. Und bis jemand dann meinte, Mensch, das wäre vielleicht ganz toll, das Auto muss draußen zu sehen sein, damit das andere eben sehen. Und ich sage, okay, wenn andere der Meinung sind, man sollte das draußen sehen, vielleicht ist es ja dann auch an der Zeit. Dann kam es ja, wie gesagt, zu dem Video mit dem Grip Motor Magazin, was angefragt hatte. Damit kam er schon den ersten Schritt raus. Dann kam eine Nächste, der auf uns drauf zukam und meinte, ihr müsst nach Budapest. Ne? So sind wir dann halt in die Tuning-Szene reingekommen, mehr oder weniger, die mir bis heute noch nicht so, wo ich mich noch nicht heimisch fühle. Ich weiß nicht, ob man das muss, aber womit wir halt in Berührung kamen mit dieser Autoszene. Und durch die Anfrage des Svens wegen der Tuningwelt Bodensee war dann, an der wir teilgenommen hatten zu der Europameisterschaft, kam auch diese Nachfrage, Mensch, wenn ihr da schon gewesen seid, kommt doch mit zu den PS-Days, weil wir machen da so ein neues Format, den nennt sich Elite Circle und da wir euch ja da schon mit dabei hatten, wäre es vielleicht ganz schön, wenn er da auch mit dabei wärt. Ja, und somit kommen wir nach Hannover.
Sehr cool. Auf den Renovatio kommen wir später nochmal zu sprechen.
Ja.
Ich muss mich mal ein bisschen sortieren bei dir, weil es gibt so viel Geschichte und so viele Sachen, die ich da auf jeden Fall abdecken möchte. Aber eine wichtige Sache, und ich glaube, das ist auch für euch der Beweggrund gewesen, unter anderem dieses Projekt, also du und dein Vater, das anzugehen. Viele, also wenn man dich googelt, erfährt man viel. Es gab ja auch schon einige Fernsehbeiträge und natürlich viele Zeitungs- und Magazinartikel über dich. Es gab einen Katalystmoment in deinem Leben, das dazu beigetragen hat, dass du die Spur gewechselt hast. du kommst ja ehemalig aus dem Bootssport. Und wenn ich nochmal drauf zurückkomme, die Geschichte, ohne es jetzt mal so grob anschneiden zu müssen, gab es ja einen Vorfall, wo für dich alles sehr anders auf einmal ausgesehen hat. Erzähl uns doch mal genau, was bei euch passiert ist, beziehungsweise was dir erfahren ist.
Naja, also die Sache ist halt die, bis 2007, ja, bis 2007 war alles soweit glatt, stand im Berufsleben als Küchenverkäufer, ein gelernter Bürokaufmann, ne, und hatte mich dann 2007 dazu entschieden, endlich in den Motorsport selber reinzugehen, Rennboot fahren zu wollen, weil das war so eine Herzenssache von mir, die ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon machen wollte. Im Rahmen der Familie war das zwar geduldet oder auch, ja, war mehr oder weniger wäre es geduldet gewesen, aber das hat halt nie finanziell so gepasst. Meine Eltern haben zu mir gesagt, ich kann ich gerne machen, ich kann verschiedene andere Sachen auch machen, aber beim Motorsport geht's halt nur, wenn ich es auch finanzieren kann. Also sie können mir helfen mit Kontakten und so weiter, aber und auch mit Unterstützung, familiärer Unterstützung, aber finanziell geht's eben nicht. Mhm. Dementsprechend war das erst ab 2007 für mich möglich und wir haben dann versucht, im Prinzip so semi-professionell reinzustarten. Für mich im Kopf immer noch so, ach, vielleicht geht's ja noch. Auch in diesem Land noch erfolgreich was eine Rennfahrerkarriere machen zu können. Automobilsport hatte ich vorher als Mechaniker, war ich da tätig und bin dem Sport eigentlich nicht so wirklich abhanden gekommen in den Jahren davor. Aber es hat halt nie wirklich gereicht, finanziell einzusteigen. So, und Motorboot-Rennsport war das jetzt auch nicht oder wäre das jetzt auch nicht die Thematik gewesen, zu sagen, so man kann damit später mal Geld verdienen in dem Sinne. Das wäre also immer ein Sport gewesen, der am Rande nebenbei im Leben läuft. Aber das wäre für mich eben die Erfüllung gewesen. 2007 mit einem Boot gestartet, also eins zu bauen. Wir haben die Boote selber entwickelt, selber gebaut. Haben wir dann 2008 an den ersten Meisterschaften dran teilnehmen wollen. Das erste Rennen in Bronbach lief sehr gut. Konnten wir mit einem Platz 2 abschließen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und haben dann für eine Veranstaltung, die im Jahr geplant war, ein Boot restauriert, ein koreanisches, was man im Internet auch findet, zu diesen Korea-Rennen, das ist ein Stadienrennen, wie so ein Pferderennen, da fahren die im Oval.
Da muss ich mir ganz kurz unterbrechen, wenn man jetzt auch sagt, also Boot, Motorsport. Ich selbst bin in Florida aufgewachsen,
da kennst du andere Boote.
Verschiedene, nee, aber auch einfach verschiedene Arten von Bootsmotorsport. Ja. Für alle, gerade weil man ja jetzt hier nicht groß Bild unbedingt sieht, wie sieht das überhaupt aus? Beziehungsweise was ist da überhaupt, wenn ich jetzt an ein Boot, Rennboot denke, denke ich oft an Miami Vice, glaube ich, als erstes.
Das stimmt.
Womit genau haben wir es denn zu tun, wenn du jetzt meinst, wir haben ein Boot restauriert, ist es wie groß, wie schnell, wie sieht sowas aus?
Also den Bootssport, den wir betrieben haben, nennt man in diesem, nach Regelwerk der UIM, nennt man das Circuit Race. Okay. Das spricht also dafür, dass wir mit Booten arbeiten bzw. fahren, die auf Seen und Flüssen gefahren werden. Hm. Na, also nicht offshore, das was du zu den großen Booten im Kopf hast. Das ist da unterteilt in so eine Art Formelklassen, ähnlich der MotoGP.
Okay.
Das heißt also, startet mit einer 125er Klasse, einer 250er Klasse und einer 500er Klasse. Dazu äquivalent gibt es da natürlich noch ein paar andere Klassen. Eine Uzi und eine Einbauklasse und so weiter. Aber um mal bei diesem Rahmen zu bleiben, also wir haben da im Prinzip ähnlich wie da bei der MotoGP im Prinzip einen Formelbereich und für diesen Formelbereich hatte ich mich auch interessiert. Und wir haben also ein Boot gebaut für diese 125er Klasse. Zu den Größenordnungen, du hast da ungefähr ein Boot, das hat mein Boot gehabt, 3 Meter und 85 von der Länge her. Nennt man Proprider, weil das oder beziehungsweise Populi ist ein Bauarttyp, wo das Boot relativ lang geschnitten ist. Man liegt dort auf dem Bauch, hat einen Außenbordmotor hinten dran, Einzylinder in dem Falle mit 125 Kubikzentimetern. Und du machst die Bedienung für den Zweitaktmotor, also über den Auspuff und den Trim, machst du mit den Füßen. Also ein Fuß ist für das Pedal, für den Auspuff, um den Resonanzkörper zu erweitern.
Okay.
Wegen dem Staudruck kannst du im Prinzip den Auspuff lang machen und kurz machen. Das machst du mit einem Fuß. Und mit dem anderen Fuß kannst du den Motor hoch und runter stillen. Das heißt also, für einen Start, für eine Startsimulation, stellst du den Motor im Prinzip in das Wasser, ne, damit er halt unten einen Druck mit dem Propeller aufbaut und dich relativ schnell losschiebt. Und wenn du dann im Speed-Bereich bist, dann holst du den Motor halt immer ein Stückchen weiter hoch. So, das sind halt, die Propeller sind so gearbeitet, dass sie nicht tief im Wasser arbeiten, sondern ein Großteil ist an der Oberfläche. Eigentlich arbeiten bloß die Spitzen auf der Wasseroberfläche und die halten dann da deine Geschwindigkeit beziehungsweise machen dich schneller.
Was für eine Geschwindigkeit hast du da dann drauf?
Bei den 125ern schaffst du so eine Maximalgeschwindigkeit von 135,
so auf dem 138 km/h.
Das stimmt. Ja. Also ich glaube auch für unsere Hörer wäre es mal toll, du stellst uns bestimmt ein Foto zur Verfügung, dass wir das dann nochmal hochladen können bei Social Media, weil jeder stellt sich diese Miami-Vice-Boote vor, aber im Liegen zu fahren ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache.
Davon hatte ich wirklich keinen Schimmer, dass man auf dem Bauch liegt dabei. Das ist schon
spannend.
Richtig krass. Ja, also für dich, du bist die Sache gewohnt, aber es ist wirklich, also es ist wie, sag mal, wie ist ein Fußballspiel auf dem Mond, so ein bisschen.
Es ist ein Sport, also wollen wir so sagen, für mich ist es ja, also aufgrund meines Alters, mit dem 78er Baujahr, ich bin damit groß geworden, dadurch, dass mein Vater erfahren ist, und muss ganz ehrlich sagen, es ist zu den DDR-Zeiten, also wo die Grenze noch da war, keine unübliche Veranstaltung gewesen. Also es gab sehr viele Veranstaltungen im Osten. Im Ostbereich gab es über 100 Rennfahrer. Also das ist doch ein relativ großes Starterfeld gewesen, was damals existierte. Und muss natürlich sagen, klar, es ging über die Jahre, gerade auch jetzt aus, ist es immer weiter rückläufig. Das heißt also, du findest auch in der Zeit, wo ich jetzt gefahren bin, von 2008 bis 2012, ist es halt so, dass die Starterfelder der deutschen Beteiligung doch relativ weit runtergehen, weil hier sind wenig Veranstaltungen, deutsche Meisterschaften so gut wie gar nichts mehr ausgeschrieben. Du weichst dann aus eben aufs Ausland, ne? Also ich bin einen Großteil Italien Rennen gefahren, Ungarn, teilweise die Trainingstests und so weiter in Polen, polnische Meisterschaft, ne? In Deutschland hatten wir zu der deutschen Meisterschaft das eine Rennen in Bodenbach, dann gab es noch eins in Dessau, da konnte ich dann nicht mehr dran teilnehmen. Also es hielt sich sehr in Grenzen. Also da bestand dann die deutsche Meisterschaft, die früher mal als deutsche Meisterschaft ausgeschrieben war mit 5, 6 Rennen oder auch mit 8 Rennen, bestand dann halt nur noch aus 3. Ne? Also das ist halt leider in den Jahren in Deutschland doch recht weit zurückgegangen, wie in vielen anderen Bereichen des Rennsports natürlich auch.
Ja, das sehen wir ja gerade so ein bisschen auch mit Motorrad, mit Mattes.
Also es ist nicht die einzige Sportart, die da. Und deshalb ist natürlich auch, ist immer auch die Frage, welche Lobby existiert, in welchem Bereich. Der Automobilbereich ist natürlich sehr stark unterstützt. Ja. Wirst du mehr auch im Fernsehen finden. Was Motorradrennen angeht, geht's auch. Ne? Mhm. Aber mit den Booten hat das natürlich extremst abgenommen. Also ich kenne noch Zeiten aus den Mid-90ern, Ende 90ern. Da hast du noch auf Kanälen wie ein Eurosport oder ein deutsches Sportfernsehen hast du auch noch Formel 1 Motorbootrennen gesehen, ne? Die Katamaranrennen. Inshore, 24 Stunden, Ruhen zum Beispiel, ne? Wurden da auch ausgestrahlt.
Ja. Das ist krass.
Aber du hast vorhin erzählt, du bist dann auf dieses koreanische Boot gegangen und dann ist ja was passiert.
Ja, na, wir haben ein koreanisches Boot, haben wir im Prinzip restauriert, also sprich den Bootskörper in Ordnung gebracht und so weiter. Ein Mechaniker von mir hat den Motor in Ordnung gebracht und wir haben das vorbereitet, um das auf einem Event ein paar Monate später präsentieren zu wollen. Also mein Vater wollte es dort vorführen und an einem Wochenende, das war so zwischen den Wochen halt, wo ich mal nicht arbeiten musste vom Job her, da haben wir gesagt, ey, super, an einem Samstag, wo ich nicht arbeiten muss, laden wir die Mechaniker alle ein und dann machen wir ein nettes Grillerchen für das Wochenende davor, wo wir den zweiten Platz gewonnen hatten. Und wir haben mal kurz vorher, der Mechaniker bringt den Motor mit und wir hatten das Boot fertig und dann werden wir es mal kurz unten in den See schmeißen, drehen mal eine kleine Biege, machen einen Technikcheck und wenn wir das fertig haben, packen wir es ein und fahren wir oben grillen. Ja, so war das eigentlich angedacht. Bloß das wurde dann leider anders. Also eingepackt, runtergefahren an See. Ich hatte das Boot vorher noch gar nicht weitergefahren, also so ein Boot noch gar nicht weitergefahren. Das ist ein ziemlich kleines Boot mit 2,90 Meter so in der Drehe oder 2,80. So ein kleines dreieckiges Boot und mit einem 400 Kubikzentimeter Motor hinten drauf. Und mein Vater fuhr raus, hat ein, zwei Runden mitgedreht, kam wieder rein und sagte zu mir, oh, das fährt sich aber ganz merkwürdig, also sowas habe ich auch noch nicht erfahren. Und sagte, Mensch, du, in meinem jugendlichen Leichtsinn, so manchmal so die Söhne mit den Vätern, habe ich zu ihm so gesagt, ja, man sieht dir ja nicht an, dass du mal eine 500er Klasse gefahren bist. Ne? Ich hatte eigentlich gedacht, ja, du bist ein bisschen fixer unterwegs. Er sagt, ja, das fährt sich aber ganz merkwürdig. Ich sage, gib mal her. Ich sage, ich will auch mal eine Runde drehen. Ja, und hab mich dann halt drin gesetzt, Schwimmweste an, Helm auf, raus. Ne, und gibt's auch noch die ein oder andere Fotoaufnahme von. Und hab halt draußen meine Runden gedreht, bin wieder reingekommen und hab draußen schon festgestellt, dass sich das gegenüber dem Boot, was ich kenne, doch wirklich ganz anders fährt. Ne? Also bei mir am Boot ist halt auf der Innenseite, um das mal so ein bisschen von der technischen Seite vielleicht zu beleuchten, eine Finne. Und wenn man halt auf der Geraden mit einer hohen Geschwindigkeit fährt und an der Wendeboje ankommt, nimmt man ja das Gas ein bisschen weg, um rumfahren zu können. Mhm. Und dabei taucht halt diese Finne ein. Also man muss sagen, wir fahren immer gegen den Uhrzeigersinn in der Klasse, in der ich gefahren bin. Okay. Die fährt also immer im Kreis, beziehungsweise ein Dreieckskurs oder eine Banane oder so. Und dann taucht jedenfalls diese Finne auf der Innenseite ins Wasser ein. Die gibt dir diesen Halt im Wasser, um drehen zu können. Mhm. Und durch das Drehen des Motors dann wird über diese Finne gewendet. Ne? Mit einem relativ großen Radius kann man dann, im Automobilsport sagt man, driften,
ja,
um diese Boje driften, ne? Und sucht sich da halt einen sauberen Weg. Und bei diesem dreieckigen Boot ist diese Finne in der Mitte drunter, unter dem Rumpf. Und dadurch, dass es so dreieckig vom Rumpf geschnitten ist, macht es ein anderes Fahrgefühl. Das dreht anders, das wendet anders. Und
du
gibt
driftest
auch,
dann nicht so, wie du
meinst. Du driftest ja nicht so, wie so du es gewohnt bist. Das fühlt sich anders an.
Mhm.
Ja, das ist, ja, es fühlt sich definitiv anders an. Und jedenfalls mit diesem Gefühl bin ich reingekommen und dachte mir so, ja, so ganz meins ist es auch nicht. Ich kann jetzt verstehen, warum er so vorher gefahren ist, mit Vorsicht. Und haken wir ab, wir sind fertig. Einpacken, ab nach Hause. Ne? Und hab halt angehalten, mein Vater stand im Wasser, hat kurz einen Smalltalk, hab den Helm abgesetzt und sag, Mensch, du, ja, hast recht, ne? Lass uns rausnehmen, dann passt es. Und wir waren uns da einig und wollte das Boot eigentlich bloß umdrehen. Und bei diesem Umdrehvorgang habe ich mich verschätzt und bin mit der Spitze des Boots unter diese marode Steganlage, die rechts von uns stand, runtergerutscht.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich da drunter war, beim Lenken, setzte noch die Beschleunigung, diese Restbeschleunigung des Motors ein. Und damit ging das Heck runter und die Front eben nach oben. Und die kickte so eine Bohle raus mit knapp 80 Kilo, so eine nasse. Und die kam mir entgegengeflogen. Und als die kam, habe ich so bei mir gedacht, jetzt geht gerade was schief. Das war dann so im Prinzip das Letzte, in Anführungsstrichen, bevor das im Kopf eingeschlagen ist. Und habe den Arm noch schnell hochgenommen, aus Reflex. Mhm. Ja. Und als ich dann die Augen aufgemacht habe, war ich durch die Steganlage durch. Immer noch bei vollem Bewusstsein.
Und also ohne Helm,
muss ohne man Helm dazu
sagen.
Ohne Helm, ja.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr hart. Du sitzt aber hier, es ging ja weiter.
Ja.
Was ist danach passiert?
Danach, es kommt wieder eine Reflexhandlung, ne? Mhm. Also man stellt fest, Sekunde, ich bin hier durch diese Steganlage irgendwie durch, ja. Und der Kopf tut weh. Es hat jetzt nicht irgendwie was geblutet oder so, ne? Und habe mich dann halt ins Wasser fallen lassen, um der erste Reflex ist, du willst kühlen. Ne? Wie musst du dagegen arbeiten, dass das jetzt schmerzt in mir sich? Das war, als wenn dir jemand mit einem Schläger, mit einem Baseballschläger oder einer Holzlatte ins Gesicht gehauen hätte.
Ja.
Und die Brille war runtergeflogen und konnte gucken, alles, ja, aber mir tat tierisch der Kopf weh. Und habe mir dabei erstmal nichts weiter gedacht. Und ich sagte, okay, Kopf tut weh, kann passieren.
Mhm.
Mein Vater kam, die haben mich aus dem Wasser gezogen und wir haben uns dann oben unterhalten. Mechaniker haben sich ums Boot gekümmert, alle rauszuholen und so. Und da wir aber am Waldtag keinen Empfang hatten mit den Handys, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt nicht so weit weg. Wir setzen uns ins Auto. Wird wahrscheinlich viele andere werden sagen, um Gottes Willen, du hast da so einen Unfall, da setzt man sich doch nicht ins Auto oder irgendwie so. Aber für uns war das halt die einfachste Möglichkeit, zu sagen so, ja, ehe wir jetzt hier ewig probieren, irgendwie jemanden zu erreichen, wo uns hier eh keiner findet, stellen ab in den Bus, habe mich da im Bus auf der Beifahrerseite hingelegt, mein Vater ist gefahren und der sprach dann noch die ganze Fahrt mit mir und sagte immer, Mensch, gib mir mal Feedback und so. Und ich sage, das ist alles in Ordnung, lass mich einfach in Ruhe, ich will mich konzentrieren, mir brummt der Schädel.
Ja.
Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren, das hat ungefähr so, naja, 20 Minuten gedauert. Da waren wir in Strausberg. sind da gleich in der Rettungsstelle rangefahren. Vater sprang da rin und hat da gleich ganz laut um Hilfe gebrüllt. Und die hatten dann gleich mit einer Trage, kamen die gleich raus, wo ich mich draufgelegt habe und so. Und dann sagte der Arzt zu mir, Mensch, ja, erzähl doch mal. Und dann habe ich dem Arzt im Prinzip erzählt, was abgelaufen ist, was da passiert ist und dass ich halt diese Bohle ins Gesicht bekommen habe. Und dann guckte er mich an und sagte zu mir so, das kriegen wir alles wieder hin. Und dachte ich mir, okay, dann kriegen wir das ja wieder hin.
Ja.
Das waren allerdings so die letzten Momente, weil dann hat mir irgendwie jemand das Licht ausgeknipst. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, ob ich da ohnmächtig geworden bin oder ob man mir zu dem Zeitpunkt da eine Narkose verpasst hat. Auf jeden Fall war ich nicht mehr bei Bewusstsein. Die Infos, die ich danach erst bekommen habe, war die, dass mein Vater sagte, man hat ihn wohl nach Hause geschickt, um trockene Sachen zu holen für mich. Mhm. Und hat sich die ganze Sache angeguckt und hat aber festgestellt, dass man mir dort nicht helfen kann. Feedback vom Vater kam auch, er hat gesehen, als er gegangen ist, dass mir irgendwie Blut aus dem Ohr kam. Und er wusste, da ist irgendwie was im Kopf nicht in Ordnung. Aber da ich ja ansprechbar war, hat er gesagt, dann sollten wir das auch alles wieder hinkriegen. Ne? So, und als er zu Hause ankam, kam aber der Anruf aus dem Krankenhaus, dass sie ja nicht mehr nach Strausberg fahren brauchen, weil die sich nämlich Glück für mich, denke ich mal, in der Situation dafür entschieden hatten, gar nicht rumzudoktoren und irgendwas auszuprobieren, sondern sie haben aufgrund der Situation halt für sich festgestellt, hier können wir nicht helfen, und haben halt gleich im Unfallkrankenhaus Berlin angerufen. Die haben einen Helikopter geschickt und da wurde ich dann gleich verladen, gleich abgeflogen und meine Eltern mussten oder sind dann halt ins Krankenhaus, ins UKB fahren, um da eben nach mir zu schauen. Und als sie da ankamen, hieß es, dass man mich auf die H0 verfrachtet hat. Das ist die Intensivanästhesie, wo mein Vater für sich erst die Sache so nicht wahrgenommen hat, weil der letzte Augenblick hatten wir ja noch gesprochen, mehr oder weniger. Und meine Mutter schaute da bloß drauf und sagte zu ihm, ja, haut was nicht hin. Weil wenn jemand auf der H0 liegt, dann ist das halt nicht mehr nur einfach so irgendwie was an den Kopf gekriegt.
Ja. Also doppelt schön, dass du hier bist.
Auf jeden Fall.
Und dass du uns das so erzählen kannst. Ja. Wie lange warst du denn dann, ich sag mal, krank im Krankenhaus?
Krank im Krankenhaus. Also die Zeit des Komas sind 3 Wochen gewesen. Ist eine Sache, die für mich, also nicht schwierig zu erzählen ist in dem Sinne. Klar, weckt es immer wieder Emotionen. Ne?
Klar.
Ganze Sache ist jetzt 17 Jahre her. Konnte viel drüber sprechen, mit vielen Leuten drüber sprechen, habe eine lange Zeit probiert, was Gutes draus zu tun. Und das irgendwie, ja, mich darüber zu erklären, Leuten die Sachen mit auf den Weg zu geben, da auf sich aufzupassen in anderen Situationen, damit einem sowas nicht widerfährt. Aber ich bin gerade raus.
Also ich finde, du hast dich ganz toll rausgekämpft, weil man sieht es dir halt auch nicht an. Ne? Also wenn man so mit dir spricht, wirkst du ganz toll. Und ich finde auch das, was du daraus gemacht hast und wie du dich motiviert hast, ganz, ganz spannend. Ich habe gestern, um mich hier vorzubereiten, ganz, ganz viel gelesen und auch ganz viele Presseartikel. Und wir haben ja dann noch telefoniert und ich meine so, ich bin richtig geflasht von dem, was du alles gemacht hast, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man so einen Bruch hat im Leben, dass man sich so wieder rauskämpft. Und ihr seid dann auf dem Auto gekommen. Wie kommt man vom Boot auf Auto?
Vom Boot auf Auto, ja. Die Sache ist die, ich habe ja mit dem Unfall 2008 3 Wochen Koma, dann natürlich dran gearbeitet, so fix wie möglich wieder auf die Rennstrecke zu kommen.
Ganz kurz, ich muss mal ganz, also mal konkret wissen, was genau war denn die Diagnose jetzt? Also ohne das jetzt groß breit zu treten.
Also die Diagnose ist ein akutes Schädel-Hirn-Trauma in dem Fall gewesen. Der Einschlag ist mehr auf der rechten Seite gewesen. In dem Falle ist halt, also es ist alles komplett geschlossen, ein geschlossener Bruch gewesen. Die Stirn ist heil, Augenhöhle, also Augenbraue war durch, Augenhöhle zertrümmert, Jochbein durch, Und im Frontalhirn hatten wir 3, 4, 5 Blutungen. Da hat es ein paar Synapsen zerrupft. Womit dann im Prinzip so Geruchs-, Geschmacksnerven geschädigt wurden, auch Emotionsnerven geschädigt wurden. Und die Thematik, die zu dem Zeitpunkt stand, war halt die Frage, ob ich halt irgendwie nachher, falls ich aufwachen sollte nach dem Koma, A, was aufwacht und B, ob überhaupt irgendwie was zu bewegen geht am Körper. Weil ja so teilweise die Verteilung ungleichmäßig ist im Körper, links, rechts, welche Handhabung da ist, was da fehlen würde.
Krass. Also ich großer Respekt davor, wie du die Sache also nicht nur überwunden hast, aber ich sag mal so, aus deinen Erzählungen, und wir haben ja vorher schon ein bisschen miteinander gesprochen, dass du dich also nicht nur rausgekrallt, aber du bist ein Kämpfer ersten Grades auf jeden Fall, wie du dich da rausgerockt hast wieder aus der ganzen Sache. Wie du gesagt hast, ob du was bewegen kannst, sonst du hast einiges bewegt und unter anderem habt ihr ja angefangen, also du und dein Vater, habt ihr angefangen, ein Auto zu bauen. Die Bootbaukünste fließen in dieses sehr schöne, auch zum Teil bootähnliche Auto ein bisschen. Erzähl uns mal, was genau ihr gebaut habt und wie es dazu kam.
Die Thematik, wie gesagt, war ja für mich nach dem Unfall zu gucken, wieder auf den Rennplatz zurückzukommen. Das habe ich bis 2012 auch noch hartnäckig probiert, auch zum Leiden meiner Eltern und auch zum Leiden meiner Familie, meiner Beziehung, mit allem drum und dran. Und nachdem ich das aber irgendwie auch für die, also für mich persönlich und für die Außenwelt, diese Sache schwierig wurde darzustellen, dass verschiedene Sachen in verschiedenen Bereichen eben funktionieren und andere wiederum nicht, war dann halt 2012 der Punkt einfach erreicht zu sagen, okay, wir müssen hier die Reißleine ziehen und wir müssen was anders angehen.
Ja.
Ja, das war eigentlich so der traurigste Moment für mich. Andere hatten ihre traurigen Momente vorher schon, die ich leider nicht, bis heute auch nicht löschen kann. Und aber für mich war das eben so der traumatischste Punkt. Für mich war nicht der traumatische Punkt der Unfall. Ne? Und dementsprechend war dann so die Frage so, was kann ich denn jetzt noch machen? Ne? Ich soll nicht Rennen fahren. Ne? Ich wäre ja auch ins Auto eingestiegen, wenn es nicht ins Boot, dann vielleicht ins Auto oder aufs Motorrad. Ne? Und soll ich alles nicht machen. Und aber dafür brenne ich ja. Ne?
So ja, klar.
Diese Thematik, wo wir uns mal drüber unterhalten hatten, wofür brennst du? Ne? Und,
ja.
Und ich habe halt einfach festgestellt, mein Herz schlägt halt für alles, was ein Motor hat. Möchte nicht joggen gehen, ne? Oder Fahrrad fahren. Und auch wenn du das brauchst, um fit zu sein, dafür, für die andere Sache. Und dann, wie gesagt, da ging es nicht zurück. Und wir sind eben vorher auch viel mit den Motorrädern unterwegs gewesen in der Freizeit. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich festgestellt habe, Mensch, ja, Rennboot fahren ist nicht. Motorradfahren ist irgendwie nicht mehr dasselbe wie vorher. Das fühlt sich anders an, muss ich dazu sagen. Zu dem Zeitpunkt bin ich eine Harley gefahren, die war relativ starr. Ne? Und jede Vibration ging also auch zum Kopf. Und das fühlte sich irgendwie merkwürdig an beim Fahren. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, der Bock muss weg. Und was bleibt für eine Alternative, wenn man in der Szene bleiben will? Man kriegt irgendwie den Spiel so, man holt sich einen Mustang. Hab mich dann auf die Suche gemacht, hab mir in Michigan über einen Freund ein 65er Fastback besorgt.
Schön.
Eine Ruine. Eine Ruine, die so halbwegs zu bezahlen ging. Und die Ruine kam dann rüber. Sah auf den Fotos besser aus, als sie wirklich war.
Das ist ja meistens der Fall.
Das ist meist so. Der Ami sagt, es rushed free. Ja. War es auch. Also der Rost hatte sich schon verzogen. Ne? Und
selbst der wollte nichts mehr.
Nee, der wollte mit dem Auto auch nichts mehr zu tun haben. Und die Löcher, die noch geblieben waren, die hatte man mit Epoxy zugekleistert. Und dann war es für mich daran zu sagen, okay, wir restaurieren den. Habe den dann in 5 Jahren restauriert. Habe den als, weil es ein 2+2 war und ein recht seltener Viergang-Handschalter, in Rücksprache mit den USA die komplette Shelby-Ausstattung verpasst. Also der Motor ist gemacht worden, Getriebe ist gemacht worden, Sidepipes sind rangekommen und habe mich dann, nachdem der Wagen dann, den Originalfahrer haben wir leider nicht gemacht, aber nachdem er fertig war, hat den Carol noch auf dem Handschuhfach signiert. Das war ein Jahr bevor er gestorben ist.
Sehr cool.
Und habe dieses Auto fertig gemacht. War so ein Traum für mich, wo ich dachte, es ist jedenfalls ein Traum, so ein altes Auto, so ein Mustang will ich haben. Ne?
Das heißt, du hast da tagtäglich dran rumgebaut.
Ja, 5 Jahre jeden Tag war das für mich so eine Erfüllung irgendwie, weil in derselben, was ja zu diesem Problem eben führte, wo bin ich, was mache ich?
Ja.
Thema Motorsport und Beruf.
Ja.
War einfach dieses riesengroße Problem, und das schaffte ich eben in der Werkstatt ein bisschen zu kompensieren, diese Thematik, die ich draußen nicht erklären konnte, dass ich eben auf Arbeit zum Beispiel nicht die Fähigkeit hatte, mich zu konzentrieren. Also ich wusste nicht, in welchem Katalog ist was drin.
Mhm.
Oder ich konnte nicht am PC 12 Schritte gehen, um ein Datenblatt zu erstellen. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren, das funktionierte nicht. Und das Merkwürdige dabei ist aber, dass ich mit geschlossenen Augen einen Motor zerlegen konnte und den wieder zusammenschrauben konnte. Also diese Sache aus dem Motorsport, die war so verankert hinten drin, diese Schubladen gingen zu öffnen. Und diese anderen Schubladen des Speichers im Jetzt-Modus, die funktionierten nicht. Und da verspürte ich auch immer diesen Druck von außen, diesem gerecht werden zu müssen. Das heißt also, du bist jetzt hier auf Arbeit, wir arbeiten von 8 bis 17 Uhr, da müssen die und die Sachen erledigt werden und nur damit der Laden läuft. Und ich habe für mich halt festgestellt, dass es mit diesem Druck von außen nicht funktioniert. Wenn ich den Druck allerdings von mir aus stattfinden lasse, das heißt also, mich an eine Sache setze, wo ich sage, das ist es, hier möchte ich vorwärts kommen, dann kann ich diese Leistungsfähigkeit abrufen. Das funktioniert aber nur in dieser freien Art und Weise. Deshalb können wir uns hier so auch unterhalten. Das ist in einer freien Art und Weise.
Mhm.
Sobald es unter einem gewissen Außendruck läuft, funktioniert das nicht. Das heißt also, ich muss die Zügel da selber in die Hand nehmen. Habe versucht, daran hart zu arbeiten. Mit vielen Gesprächen mit Therapeuten, dem ganzen Drum und Dran. Und auch mit Sport und so weiter. Eben das auszubauen, da leistungsfähiger zu werden. Allerdings hilft es mir auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht weiter, weil auch da entspreche ich halt nicht diesem normalen Bereich. Und bin dementsprechend Invalidenrentner, also zu Hause.
Mhm.
Und versuche mich halt mit anderen Projekten weiter zu fordern. Versuche wieder Anschluss in den Motorsport mir zu erhalten oder aufzubauen.
Okay.
Zu gucken, da eben irgendwo das Ohr an der Masse zu haben. Ja.
Ja, vielen Dank, Mario, für diesen Einblick. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass du so offen darüber redest.
Schalten wir mal einen Gang runter. Zeit für Werbung.
Oh, ich glaube, das war die Felge.
Nein.
Oh nein. Die Felgen waren noch so gut wie neu und jetzt sind sie einfach komplett glanzgedreht. Es ist mega ärgerlich, aber zum Glück bietet Reifen.com eine Felgenversicherung an beim Kauf neuer Felgen. Und diese bekomme ich dadurch jetzt komplett ausgetauscht.
Schütze deine Reifen und Felgen mit der leistungsstarken und günstigen Reifen- und Felgenversicherung von der Berlin Direktversicherung ab. Alle Informationen zu der Versicherung findest du online unter Reifen.com oder in einer der 37 Reifen.com-Filialen. Die Versicherung wird in Kooperation mit der Berlin Direktversicherung angeboten, ein Unternehmen der Hanse Merkur.
Das war's. Weiter geht's mit Vollgas.
Ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, was wir vorhin hatten. Wie bist du denn jetzt zum Mustang gekommen? Also dann ist er signiert worden?
Genau, dann ist er signiert worden und dann habe ich, jetzt sind 5 Jahre Arbeit vergangen, ne? Und dann habe ich halt festgestellt, dass dass der Traum die eine Sache ist. Aber dass ich auch budgetmäßig als Rentner zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon halt an so eine Schwelle komme. Das heißt also, Geld, was ich von Unfallversicherungen bekomme oder wie auch immer, ne, das ist halt alles da reingeflossen. Das Geld von meinem Motorrad ist da reingeflossen. Und das hing jetzt alles in diesem Auto fest. Und ich habe beim Fahren halt festgestellt, das ist schön, aber irgendwie ist das nicht alles.
Hm.
Mir hat das mehr gegeben zu sehen, wie ich aus was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, gucke, es wieder frisch zu machen und was entstehen zu lassen, also was wachsen zu sehen, als es besitzen zu müssen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du hast ja bloß einen Hintern. Du hast nicht so viel Geld, um die Autos alle in irgendeine Halle zu stellen. Außerdem sind es ja Fahrzeuge und keine Stehzeuge. Und wenn du was Neues machen möchtest, dann musst du weg. No? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, hat eine Weile gedauert und habe jemanden gefunden, der den Wagen gekauft hat. Nicht für den Preis, den ich investiert hatte, also hab da halt miese gemacht, wie es halt vielen anderen auch passiert. Aber es sollte sich dann über Jahre irgendwann ergeben, dass dieser Wagen doch zurückkam und bei einem guten Freund jetzt gelandet ist, der meine Geschichte schätzt und der sich auch bei uns reinhängt in die neuen Projekte, ja, und uns versucht da je weiter zu unterstützen. Unter anderem auch, sei es nur, indem er uns ein Fahrzeug zur Verfügung stellt, damit wir zum Beispiel nach Hannover kommen, um das andere Projekt, also den Flügeltürer, den Renovatio, dort ausstellen zu können. Ne?
Sehr cool.
Ja, dann sprechen wir mal über den Renovatio. Dann kam der Mercedes wahrscheinlich.
Ja, dann kam der Mercedes. Der Mercedes, also ist eigentlich immer noch die Thematik Harley, Amis, Mustang. Wenn man natürlich mit Harleys beschäftigt ist und alten Autos, landet man, denke ich mir, wohl oder übel auch in der Hotrod-Szene. Hotrod-Szene, eine Szene, die nach meinem Dafürhalten in Deutschland nicht so richtig da ist oder nie in dem Ausmaß da war, wie sie in den USA ist. Viel weiter ging mein Horizont da nicht. Also Schweden und so weiter stand damals noch nicht für mich mit auf dem Schirm, dass es ja da sowas gibt oder geben könnte. Und ich war dann so in diesen 30er Jahren eigentlich festgehangen, diese typischen Hot Rods, freie Räder, ne? Und großer Motor, geshoppt. Und sowas wollte ich halt eigentlich bauen. Und das ist eigentlich auch bis heute immer noch so ein Traum, aber den werden wir mal eher lassen, weil das in Deutschland jetzt allmählich über die Jahre nun wirklich fast gar nicht mehr machbar ist. Aber über dieses ganze Suchen und Gucken im Internet kam mir halt eine Studienzeichnung über den Tisch von einem Flügeltürer, wo ein Designer gezeichnet hatte, ein Flügeltürer mit moderner Technik. Also die Zeichnungen sahen eigentlich eher aus wie ein Foto. Mhm. Und von einem Fahrzeug, was auf Bahngleisen steht. Und ich dachte mir so, geiles Foto. So ein 300er Flügeltürer, Rennsportzeit, 50er Jahre, mit einem V8-Motor drinne, moderne Technik, ey, das wert. Also gegoogelt und gesucht, ne, und nix da. Ist nicht gebaut worden.
Welches Jahr war das jetzt ungefähr?
Das war im Jahr 2015.
Okay.
Und die Zeichnung war von, ich müsste lügen, müsste ich nochmal gucken, ich glaube von 2010.
Okay.
Und dann habe ich halt, wie gesagt, weiter gegoogelt und gesucht und nichts dazu gefunden, außer irgendwann Zeitschriftenausgaben im Netz, wo drin stand, ja, Mercedes probiert da irgendwie was mit einem Designer und AMG zusammen, irgendwie was auf die Beine zu stellen, aber irgendwie endete alles im luftleeren Raum. Also das hatte kein Ende. Ne? Also es gab dieses Auto nicht. Dann habe ich mich mit meinem Vater unterhalten und sage, Mensch, du, sagst du dazu? Ich habe da weiter recherchiert und ich würde das nur mit Mercedes Technik machen wollen, weil ein Replika für mich immer so ein, ja, das hatte mal so einen kleinen Beigeschmack. Also ich wollte mal so sagen, ich weiß, dass ein 356er Porsche Nachbau, ja, doch ziemlich nah an einem Käfer ist. Auch wenn vielleicht der ein oder andere Porsche-Fan das nicht unbedingt mag. Aber so plattformtechnisch, so, wenn man da drin sitzt, ist das halt irgendwie ein Käfer. Und er hat ein Instrument mehr, er hat mehr Leistung, klar, keine Frage, aber dieser Boxermotor, das komplette Konzept ist halt irgendwie, es ist Käfer, Porsche, zu dem Zeitraum war das halt so.
Sehr nah,
und die sind sehr nah dran, lässt sich nicht leugnen, die Wurzeln. Und dementsprechend habe ich gesagt, da passt mir das, da ist es im Einklang. Aber ich würde zum Beispiel nicht auf einem Toyota oder so ein Ferrari bauen. Das ist mir dann zu abwegig. Und bei diesem Mercedes-Projekt war es halt für mich sehr wichtig zu sagen, so, wenn wir sowas machen, dann möchte ich natürlich, dass das außen Mercedes auch innen Mercedes ist. Das heißt also, wir müssen das irgendwie realisieren, entweder mit einem eigenen Rahmen oder einer Mercedes-Plattform. Wir brauchen Mercedes-Technik. Und in dieser weitläufigen Recherche bin ich halt irgendwann auf einen SLK gestoßen. Weil der mir einfach die Möglichkeit gab, aufgrund des Radstandsmaßes zu sagen, so, wir haben hier 2,40 Meter zu einem 300er, der 2,40 Meter hat, das könnte man probieren, musste dann allerdings relativ schnell feststellen, dass das so gar nicht funktioniert, weil ein 198er bzw. 300 SL aus dem Jahre 54, 55 halt einfach ein anderes Fahrzeug ist. Ne, der ist auf einem Gitterrohrrahmen gebaut. Der Radstand mit 2,40 Meter mag schön sein, ne? Aber alles, was an Technik ist, sitzt an einer anderen Stelle aufgrund des Rahmen, der Rahmenstruktur. Mhm. Und bei einem SLK sitzt es auch wieder an einer anderen Stelle. Der ist zwar sehr, sehr nah angelehnt, also sprich mit der langen Front und dem Motor da drinnen, lässt sich aber so nicht umsetzen. Das heißt, also, wir brauchen andere Karosserieformen, andere Maße und so weiter. Kopieren reicht da nicht aus. Weshalb wir uns dafür eben dann entschlossen hatten, Stück für Stück neu anzufangen und auf einem Chassis von einem SLK eben diese Karosserie anzufertigen.
Also habt ihr dann, um es jetzt für Leute zu erklären, habt ihr so, also im Idealfall würde man einfach sich den Körper des SL nehmen, also die Karosserie und den einfach auf den SLK raufsetzen, aber das geht nicht.
Das geht nicht, nee.
Wo ist denn, also beziehungsweise vielleicht ist es einfacher gefragt, wie viel SLK zu wie viel SL zu wie viel Eigenbau ist denn in diesem Renovatio eigentlich drin?
Also der Renovatio besteht jetzt eigentlich noch aus, die Plattform ist SLK, also sprich Bodengruppe ist SLK, Motor, Getriebe, Achsen, also die Technik selber ist SLK, komplett, weil wir gesagt haben, im Gegensatz zu der Tuning-Szene, wo wir ja dann auf einmal jetzt dann mit reinschwappten danach, ging es uns bei dem Konzept darum zu sagen, wir wollen eine konventionelle Serientechnik nehmen, eine, wo du Spaß mit haben kannst, also das ganze Volumen des deutschen Hot Rods in Anführungsstrichen, so möchte ich es mal bezeichnen, ging darum, wir wollten ein Spaßmobil bauen, wo du eine Serientechnik jederzeit an jeder Ecke kaufen kannst für einen Spottpreis, weil das Ding einfach mal jahrelang, das Grundfahrzeug schon jahrelang existiert und die Technik, die da drin verbaut ist, in diversesten anderen Modellreihen schon existiert und diese ganzen Kinderkrankheiten raus sind. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei halt eine Linienführung zu nehmen, die du auf der Straße einfach nicht siehst. Ich war nie im Museum, muss ich dazu sagen. Ich finde die Autos von damals schön. Es ist eine Motorsportzeit, eine Legende und dachte mir, Mensch, das wäre eine tolle Kopplung, zu sagen so, man nimmt alte Form und projiziert sie in die neue Zeit, möchte sie aber nicht im Detail kopieren, weil das Original als Ikone ein Original ist. Dementsprechend haben wir natürlich viel Wert drauf gelegt, zu sagen, wir wollen so nah wie möglich an die Studienzeichnung ran, die wir ja ureigens als Inspiration gefunden hatten. Ja. Hieß also, ohne Stoßstangen zu arbeiten, mit einer tieferen Schnauze, das alles in diese heutige moderne Designlinie zu bringen. Also sprich, dass die Vorderfront und auch das Heckpartie, dass die zum Schweller angeglichen ist, also von der Linienführung, ne? Ja. Die Stoßstangen dort rauszunehmen, gar nicht so retro zu sein und da eben eher was Modernes draus zu machen, ne? Aber man sollte doch schon auf den ersten Blick raufgucken und sagen so, Sekunde mal, das sind die 15 Jahre Mercedes, der mit den Flügeltüren.
Ne? Das ist, wie du es schon sagst, das ist eine ikonische Form. Und Monika, du hast den Wagen ja auch.
Es ist ein Hingucker.
Im PSDS. Also es ist auch wirklich, also wir haben einige Autos in der Geschichte des Autos, die selten so polarisieren. Mhm. Und da ist natürlich der Flügeltürer ganz weit vorne mit dabei. Aber wie wir schon vorhin auch angeschnitten hatten in unserem Gespräch, er sieht auch einfach, wie auch zumindest die neuesten Ferraris sehen einfach sauschnell aus, einfach im Stillstand. Und das ist halt so eine, das erweckt für mich Emotionen. Und dann hört man dann auch noch den Motor aufbrummen, der jetzt, muss man da sagen, auch bei einem Original SL natürlich schön und kernig klingen kann, aber sag mal, das war das ein rein Sechser, glaube ich, war das in dem
Ursprung? In dem Originalfahrzeug,
ja, genau. In dem Original, das ist natürlich dann ersetzt jetzt durch ein V8 und das.
Nee, in dem Falle leider nicht. In dem Falle leider nicht. Also, weil die Thematik die war, dass wir, ich dachte, das ist so einfach.
Das hat meine ganze Recherche.
Ja, wir haben da Probleme festgestellt bei der Herstellung des Fahrzeuges.
Ah, okay.
Und zwar sind die begründet in den Zulassungsbescheinigungen für den SLK.
Ah,
und okay. Wir haben gesagt, okay, komm, ist ja erstmal egal, ne? Wir wollten ja mit einem Achtzylinder arbeiten, klar, schön in dem Ami-Bereich weiter so. Und hab dann allerdings festgestellt, dass bei dem 171er Modell von dem SLK, da gab es ja diesen Achtzylinder und da sind aber auf Zulassungsbescheinigungen sind aber Sachen hinterlegt vom Hersteller, dass wir an dem Rahmen nicht schneiden und nicht schweißen dürfen. Mhm. Das heißt also, wir durften an dem Rahmen, am Chassis selber nicht großartig Eingriffe machen und was verändern.
Ach, okay.
Und damit kamen wir nicht auf diesen, ich konnte einfach nicht dieses Modell mit dem V8 greifen. Wir mussten also zurück auf das 170er Modell und das 170er Modell hat uns nur die Möglichkeit gegeben für einen Vierzylinder oder für einen Sechszylinder. Und da haben wir ein bisschen recherchiert und haben dann festgestellt, dass ich den Sechszylinder, also den normalen Sechszylinder mit 3,2 Liter, den gab es halt mit 216 PS. Der Vierzylinder hat ja in der ersten Variante 163, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und den gab es dann nachher in der Facelift-Variante 2001. mit 197 Kompressor PS. Und daraufhin habe ich gesagt, Mensch, ich will ja eh einen Schaltwagen haben und die meisten der Sechszylinder-Varianten waren Automatik. Mhm. Ich sagte, fällt Automatik, fällt aus, dann gibt's vielleicht noch den einen oder anderen seltenen Sechszylinder-Schalter, aber mit 216 zu 197 PS ist da was drauf gelassen, ob es jetzt nur ein Sechszylinder oder ein Vierzylinder ist. Beim Sound können wir zur Not noch nachhelfen.
Ja.
Und wenn das alles nicht geht, dann kommt der Motor später raus und machen was Neues rein. Und dann kam der ein oder andere in meinem kleinen Kreis, der da was mitbekommen hatte und meinte so, Mensch, dann greif doch auf das AMG-Modell zurück. Und da habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Ich sah von dem AMG-Modell, dem 320er, da sind ja nur, lass mich lügen, 4.500 Stück oder knapp 5.000 Stück produziert worden. Ich sah, ich weiß ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Ja. Wir bauen das Auto jetzt, weiß ich, ob wir dafür einen TÜV kriegen. Dafür zerhacke ich den nicht, ne? Dann nehmen wir keine Limited oder so.
Ich muss ja sagen, dass du überhaupt noch den TÜV in Bedacht ziehst bei so einem Umbau. Das finde ich schon immens mutig.
War für mich immer das Hauptziel.
Ja, das ist ja gut.
Ich wollte, die ganze Sache bei diesem Fahrzeug ging halt darum, so grenzwertig wie möglich in Absprache mit dem TÜV, cool, mit verschiedenen Leuten da und zu gucken, ob wir diese Sache eben dokumentiert auf die Reihe kriegen und nachher auch auf die Straße.
Ne? Wie lange habt ihr wirklich gebaut? Also 2015 hast du das erste Mal mit dem Gedanken gespielt, dann habt ihr den SLK gekauft und hast du irgendeinen Zeitrahmen, wie lange ihr gebaut habt?
Wir haben drei Jahre habe ich mit Recherche und einem kompletten Rolling Model gebraucht.
Mhm.
Also sprich, wir haben ein Fahrzeug als Rolling Model gebaut.
Okay.
Was ich nachher zur Abnahme auch gebracht habe. Das waren 3 Jahre Arbeit. Da haben wir keine Stunden zu notiert, nichts. Also ich habe da wirklich nichts zu in der Hand, außer dass wir das Auto gebaut haben und so weiter und das dann fertig war. Da ist auch ein Bericht zu erfolgt, weil der dann auch eine Straßenzulassung hatte. Mhm. Dann habe ich an dem Fahrzeug so die ein oder andere Sache festgestellt, wo ich gedacht habe, okay, ihr könnt nur noch mal eine Nachbesserung machen. Dann kam jemand um die Ecke und sagte, Mensch, er würde ganz gerne auch so ein ähnliches Projekt mal machen wollen und ob das frei wäre. Und ich sage, ja, du bist zugelassen, aber ich habe halt da ein paar Veränderungen dran. Aber die sind für mich, ist der Eingriff zu tief in die Materie bei dem Fahrzeug, dass ich sage, dann kann ich es auch neu bauen.
Mhm.
Das wäre mir zu aufwendig. Und daraufhin haben wir das Fahrzeug kopiert und jemand hat uns das Basisfahrzeug, also diesen Prototypen abgenommen, um damit was zu machen. Die gingen weg und wir haben uns rangesetzt und haben dann von 2017 bis 2019 haben wir gesagt, jetzt machen wir mit der Kopie und bauen jetzt wirklich ein komplettes, sauberes Feinfinish-Auto. Also wirklich in jedem Detail, wo wir irgendwo welche Verbesserungen hatten oder wie auch immer, haben wir halt nachgearbeitet und nachgebessert. Und haben dann im Prinzip den Plan für uns verfeinert.
Es ist der Renovatio, wie wir ihn vorgestellt bekommen haben auf dem PS, das ist dann quasi die zweite Version.
Die 2.0.
2.0,
ja.
Das ist sehr cool. Normalerweise haben wir unser...
Ich muss dazu sagen, dass dieser Prototyp in dieser Form, also die letzten Infos, die ich vor, jetzt muss ich ja auch knapp 6 Jahren schon lange nicht mehr in dieser Art und Weise. Also die haben den auseinandergenommen, ist ein anderer Motor. Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwo auf einer Rennstrecke gelandet ist oder was auch immer. Aber das Ding ist so hin und her umgebaut worden. In diesen Infos, die ich damals noch bekommen habe, wurde immer wieder gefragt, wo können wir mal hier ran oder können wir mal an die Stelle, wie sieht denn das dahinter aus? Ist das Ding so verändert worden, dass der Wagen also so gar nicht existent ist. Also dementsprechend ist der für uns, ist dieses Fahrzeug, ist das einzigste Fahrzeug, was so gebaut ist und was so steht. Also gibt es auch nicht das Basisfahrzeug mehr.
Da muss man auch sagen, es gibt ja, also gerade wenn man jetzt auf das Essen Motorshow oder sonst was, es gibt ja viele, die dieses Konzept ja auch diesen gleichen Leitfaden nehmen und sagen, ich möchte ein altes Fahrzeug, neue Technik. Jetzt ist ja gerade auch der Trend, jetzt so Elektromotoren einzubauen statt Verbrenner. Könntest du dir das vorstellen bei dir, dass du irgendwann sagst, ich will jetzt auch mal Elektro-Renovatio machen? Also, oder ist das eher so, jetzt ist fertig und ähnlich wie beim Mustang, jetzt so, jetzt kommt das nächste.
Elektro-Konzept, da habe ich schon auch drüber nachgedacht.
Mhm.
Für mich ist aber immer noch dieser Favorit des, für mich ist Motorsport halt ein Motor, ein Verbrennungsmotor, ne? Und mit dementsprechend Leistung brauchen wir nicht drüber reden. Elektromotoren haben Leistung, ne?
Ja.
Das war witzigerweise mit dem Krämer-Video gesehen, wo er seinen Heckdiffuser verloren hat im Volto. Wo ich richtig drüber lachen musste. Nee, aber für mich ist das eigentlich immer noch ein Verbrenner irgendwo. Und ich denke mir mal, dass diese Konzeptgeschichten, das, was ich da so in der nächsten Zeit auch noch vorhabe, auch bei einem Verbrenner erstmal noch sein werden. Vielleicht möchte es nicht ausschließen, dass da auch was Elektrisches vielleicht mit dabei sein kann. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich auch in dem Falle bei mir über die Liebe zu alten Autos sprechen, wird das eher selten sein.
Da gehört dann halt doch ein gewisser Sound noch dazu.
Da ist ein gewisser Sound, da ist auch die alte Technik vor allen Dingen auch im Vordergrund.
Also ganz viel Leidenschaft, finde ich, ne, beim Schrauben und allem drum und dran und sich damit auch auseinandersetzen, was geht und was nicht geht, inklusive TÜV und Straßenzulassung, was ja nochmal ist. Dann habt ihr das Auto vorgestellt, ihr seid auf verschiedenen Messen gegangen, Berlinale hatte ich gehört, war das Auto ausgestellt. Wir haben es bei den PS Days gemacht. Was bedeutet für dich der Renovatio? Wofür steht der?
Der Renovatio ist eine Sache, ist ein Abschnitt unseres Lebens, der Familie. Er war nie für irgendwelche Menschen gedacht. Also der wäre nie draußen gelandet, um dass ihn jemand sieht oder so. Ja, das ist eine reine Sache für mich selbst persönlich gewesen. Auch der ganze Weg. Aber interessant, dass auch ich, wie viele andere, die wir getroffen haben über die Jahre, eben darauf schauen und sagen so, das sieht aus, als wenn man das so fertig gebacken hätte, als wenn sich da, jemand einen Kopf drüber gemacht hätte, wie baue ich das auf, um dass das Gesamtkonzept nachher stimmt. Und das ist es eben nicht, sondern das ist eben gewachsen. Wir haben dieses Auto eben gebaut, Stück für Stück für Stück. Und wie dieses Auto eben fertig wurde, entstand eben auch diese Idee dazu, zu sagen so, wir geben diesem Auto einen Namen. Weil wir gesagt haben, wir wollen ja keine Kopie machen. Ne? Und dementsprechend war irgendwann auch der Tag X gekommen, wo wir so sagen, so, wir brauchen ja einen Namen für dieses Fahrzeug. Ne? Die Sterne sind drauf, weil wir sagen, Mercedes-Technik ist drinne. War auch so eine Sache, was die Thematik TÜV anbelangt, ne? Dass ich halt den Airbag zum Beispiel nicht rausnehmen darf auf der Fahrerseite. Und dann haben wir den Stern auf dem Lenkrad drauf. Ne? Vom Motor kann ich ihn auch nicht runternehmen. Also kommt dann natürlich auch ins Grill. Ne? So, und du sagtest wegen der Vorstellung des Fahrzeuges, das Fahrzeug wurde vorgestellt im kleinen Kreis der Familie.
Toll.
Und 5, 6 Freunden, die da involviert waren und ein paar Leute, die noch hinten mit dran standen, haben wir das um die Ecke in einem Café gemacht. Da wurde ein großer Pavillon aufgebaut, da kam der Lackierer vorbei und so weiter. Die haben wir alle auf dem Sekt eingeladen und haben gemeinsam darauf angestoßen, dass der TÜV jetzt erledigt ist. Und
das war dann die offizielle Vorstellung.
Das ist die absolut offizielle Vorstellung gewesen. Okay. Und dann kam das Ding wieder in seine kleine Garage, ne? Und dann war eigentlich Ruhe, wenn die Thematik nicht gewesen wäre, dass der Lackierer sagt, Mensch du, da gibt's ja so eine Bude, die heißen Sauerkrauts und die sind doch im Tuning-Segment da mit ihren Klamotten unterwegs und so und die haben da so einen Kanal und da reden die Leute immer so über ihre Sachen, die sie so machen und so und kannst du da nicht mal irgendwie, und ich sage, ich kenne die Jungs nicht, aber wenn du das möchtest, dann müsstest du dich drum kümmern und dann können wir da sicherlich auch was erzählen und deinen Namen auch erwähnen, dann sagt er so, das wäre ganz toll, weil dann hätte ich gerne eine kleine Werbung, weil wann kann ich denn so eine Kiste nochmal lackieren? Und somit nahm das alles seinen Lauf. Ja.
Toll. Ja, Mario, wir kommen zu unserer kurzen, aber schnellen Kategorie Fragentuning, gesponsert von Pirelli. Entweder oder Fragen, schnelle Fragen, kurze Antworten.
Das Reifen.com Fragentuning. Gesponsert von Pirelli.
Auto oder Motorrad?
Auto.
Verbrenner oder Elektro?
Verbrenner.
Klassik oder Sportwagen?
Klassik.
Autofahren, Mittel zum Zweck oder Leidenschaft?
Leidenschaft.
Sommer, Winter oder Ganzjahresreifen?
Sommer, Winter.
Beim Fahren, Raser oder Schnecke?
Raser.
Fährst du lieber alleine oder in Gesellschaft?
Gern auch allein.
Stadt oder Landstraße?
Landstraße.
Lieber mit dem Auto oder mit dem Flieger in den Urlaub?
Auto.
Und was war dein erstes Auto?
Ein Polo.
Ein Polo. Welche Farbe?
Rot.
Rot. Sehr schön. Danke. Boxenstopp für Gewinner. In jeder Folge verlosen wir einen von vielen tollen Gewinnen. Was es diesmal gibt, das lost unser Gast für euch aus. Um teilzunehmen, müsst ihr nur das Codewort der aktuellen Folge kennen. Folgt uns auf Instagram und schickt uns eine DM mit dem Codewort. Und schon bist du dabei. Zu gewinnen gibt es Reifencom-Gutscheine, ein Felgen oder einen Reifensatz. Aber gebt Gas. Das Gewinnspiel läuft 48 Stunden nach Veröffentlichung der Folge. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. So, Mario, du bastelst gerne an Autos. Wir haben auch unsere Zuhörer, die auch selber ganz viel basteln, auch einige Tuner dabei. Und wir wollen nicht nur denen, sondern überhaupt unseren Podcast-Zuhörern was Gutes tun. Und wir haben ein kleines Gewinnspiel und wir würden gerne, dass du einmal die Losfee spielst oder die Glücksfee und dann Glücksfee. Mal gucken.
Ich darf die Glücksfee
genau, sein. Einmal reingreifen, was rausziehen. Da kann man was gewinnen. Felgensatz, Reifensatz oder ein Gutschein von uns, von Reifencom. Einmal plopp.
Hoffen wir mal. Muss vorher gucken. Präsentiere den Felgensatz.
Ah, nee, ein Reifensatz steht da drauf.
Reifensatz. Reifensatz.
Ein Reifensatz, sehr schön. Also für unsere Zuhörer, ihr könnt einen Reifensatz gewinnen mit dem Codewort Renovatio.
Mario, was mich mal interessieren würde, ist dieser Renovatio. Nicht nur, dass er toll aussieht, aber da ist ja wirklich auch viel Arbeit reingeflossen in dieses Fahrzeug. Hast du den denn schon mal schätzen lassen?
Wir haben ihn bewerten lassen, ja. Also bleibt der nicht aus.
Ja.
Läufst dann los und musst dir auch irgendwo was einfallen lassen. Also ich hätte mir nicht gedacht, ohne dem jetzt aus dem Weg gehen zu wollen, deiner Frage, ja. Aber man muss ja mal so ein bisschen da noch nebenbei dazu was erwähnen. Ist die Thematik einfach die, dass du wohl oder übel an so einen Punkt stößt, wo du dann feststellst, so, nicht nur beim Bauen irgendwie, dass das alles grenzwertig immer irgendwie ist, sondern von der Investition und wie lange das dauert, ne, und so, sondern und die Abnahme mit dem TÜV und dem ganzen Drum und Dran, sondern du stellst dann halt irgendwann fest, dass du auch sehr einzigartig bist mit dem Fahrzeug. Mhm. Und dann kommt der nächste Punkt, du willst das Fahrzeug versichern, weil stimmt, das Fahrzeug soll ja auf die Straße. Ne?
Ziemlich wichtig.
Und dann hast du halt die nächste Problematik, mit der du dich auseinandersetzen darfst, weil wie versicherst du dieses Auto? Ne? Wir haben jetzt einen SLK und den könnt ihr ganz normal zur Versicherung geben. Und andererseits haben wir jetzt aber im Brief nicht nur ein SLK, sondern wir haben einen Karosseriebau bei Peel Boat Racing, also sprich unter dem Namen von meinem Vater und mir. Mhm. Wir sind also, wir haben jetzt zwei Hersteller da drin, haben aber keine Herstellernummer. So, und jetzt kann ich den SLK halt versichern als ganz normalen SLK, dann haben wir irgendwie einen Marktwert von einem 170er Modell, wahrscheinlich irgendwo so zwischen 4.000, 5.000 Euro, wenn er gut dasteht. Hat aber nichts mit dem Wert des Fahrzeuges zu tun. Und dementsprechend gehst du dann schon ran. Also das heißt, du musst dir einen Gutachter holen, dann muss das bewertet werden und dann machst du dich auf die Reise. Das haben wir wirklich eine ganze Weile gemacht, weil wir nämlich zu Anfang des Prototyps nämlich eine Versicherung hatten, die gesagt hat, das ist kein Problem. Und diese Versicherung stand dann auf immer nicht mehr zur Debatte. Die hatten wir dann angeschrieben, haben gesagt, wir haben jetzt ein Fein-Finish-Auto. Die hatten das Fahrzeug dann auch im Grip-Magazin gesehen und so weiter. Also das zog dann irgendwie seinen Weg und die sagt dann so, nee, das versichern wir nicht, ne? Und ich sage, wieso versichern sie den denn nicht? Und dann haben sie gesagt, ja, na, sie haben da eine Mona Lisa. Ja? Und wir haben uns mit dem Vorstand unterhalten und das Risiko ist uns zu hoch und die Summe ist uns zu hoch. Und dann rennst du halt los und probierst halt alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen. Und wo setzt du das an? Ja? Der eine sagt halt, für mich ist das Fahrzeug das und das wert. Und der nächste sagt, ja, also für mich hat es nur den Wert. So. Für mich hat es den Wert der Investition an Material. Die Stunden, aber wie setzt du die Stunden fest? Ja, wir haben jetzt 3600 Arbeitsstunden da drin. Materialanteil von gut 100.000 Euro. Ja.
Dazu muss man ja auch sagen, das ist ja auch, also der Beweggrund dahinter ist ja nicht, um den Gewinn rauszuschlagen, sondern
genau.
Es ist ja eine ganz andere Arbeit. Also das ist unbezahlbar in dem Sinne.
Mhm. In dem Sinne ist es unbezahlbar.
Wenn man so möchte, ja.
Das also für uns ist halt die Reise, hat damit ist ein Teil unserer Reise gewesen, ja, und ist halt bis jetzt ist sie so gelaufen und wir haben viel damit erlebt und Haben auch verschiedenste Honorierungen dafür bekommen, auch Gebote dafür bekommen, wo wir nicht so richtig wussten, wie wir damit umgehen sollen, weil das irgendwie immer schräger alles wurde und das ganze Auto ist irgendwie schräg. Und ja, nun gucken wir mal, wo die Reise weiterhin geht.
Wo kann man sich denn das Auto angucken, wenn man sagt, seid ihr nochmal auf Ausstellungen dieses Jahr? Kann man sich denn Renovatio angucken?
Wir haben für dieses Jahr jetzt noch nicht, ich überlege gerade, noch nichts extrem großartig in der Planung gehabt. Also es sind ein, zwei Anfragen gewesen. Mhm. Unter anderem stand zur Debatte Hockenheimring. Mhm. Unter anderem war auch eventuell Schöne Sterne Hattingen nochmal, wo wir schon mal waren. Was wir versuchen definitiv auf die Beine zu stellen, ist mit der Firma Steinl, dass der Wagen Ende des Jahres auch nochmal zum dritten Mal dann auf der Essen Motorshow steht. Das versuchen wir dieses Jahr nochmal zu machen. Zumal wir ja da 2022 eine Auszeichnung von der SIA auch erhalten haben, zum 70. Geburtstag des 300 SLs. Mhm. Haben wir dort die Auszeichnung für die schönste private handwerkliche Arbeit bekommen. Und ja, und ansonsten, wir gucken mal.
Wir würden dich, glaube ich, gerne mal besuchen kommen, Daniel und ich, mit einer Kamera, dass wir uns den Renovatio mal im Detail angucken und auch mal dich vor Ort besuchen. Ich glaube, das ist nochmal ganz interessant. Und ich glaube, aus dem Gespräch hat sich, glaube ich, sehr viel für unsere Hörerschaft ergeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Fragen kommen. Ja. Wärst du bereit, wenn wir Fragen sammeln, dass wir das nochmal aufnehmen und dass du dazu einfach mal Stellung nimmst? Weil ich glaube, wenn man so viel Wissen über so ein Auto hat, was man von der Pike aufgebaut hat, ist das nochmal ganz interessant, andere Einblicke zu bekommen.
Ja, also definitiv. Ich gucke mir hier gerade mein Datenblatt an, auf dem ich ja leider das mit dem Motor, das.
Das ist nicht schlimm.
Aber ich meine, so Sachen wie Eigenbau, Edelstahl, Auspuffanlage mit homologiertem aktivem Soundsystem. Dann haben wir die sonderangefertigten Scheiben und Fenster sowieso. Aber also die Technik, die drin ist in dem Auto. Du hast von Neubarock die Mercedes-Retro-Design Leichtmetallräder drin. Sonderanfertigung, extra gefräst im originaltreuen Design. Dann hast du also die Technik, die wirklich drin steht. Also Mercedes Permutt-Grau-Lackierung, Farbcode DB172. Du bist der Sache so treu geblieben. Angepasstes Mercedes SLK Armaturenbrett und Mittelkonsole sowieso, aber dann rein Annalin Volllederausstattung mit doppelten Ziernähten in Porsche Panamera Beige mit Bugatti Chiron Design Bicolor Leder in den Flügeltüren Verkleidungen und die Liste geht weiter und. Ich glaube, da ist also, wenn du es nicht zulässt, breche ich bei dir ein und dann machen wir ein Video so.
Also Daniel möchte sich mal reinsetzen, heißt das.
Es ist also gut, das Gespräch kann noch stundenlang weitergehen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du hier warst heute und auch nicht nur dein Renovatio uns vorgestellt hast, aber auch deine Geschichte erzählt hast. Das ist, ich fand das sehr inspirierend zu hören, wie man auch mit den sehr schwierigen Zeiten im Leben so eine positive Einstellung weiterhin behalten kann und auch. Also, es klingt ja so, alles, was du machst, dass es ja mit Leidenschaft ist. Und ich glaube, das unterstreicht doch mal auch, warum wir dich eingeladen haben.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, danke auch von mir. Wir bleiben in Kontakt. Ich glaube, du wirst noch viele spannende Projekte haben in Zukunft. Wir gucken mal, dass wir dich besuchen und dich vielleicht auch beim nächsten Projekt ein bisschen mitbetreuen.
Würde mich freuen.
Wir freuen uns, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und dass du heute dabei warst.
In dem Sinne, vielen Dank an unsere Zuhörer bei Fragen und generellen Kommentaren einfach bei uns einen Kommentar lassen. Vergisst nicht zu abonnieren, bewertet uns und bald geht's irgendwann weiter mit unserem Gespräch mit Mario Piel. Dir hat der Podcast gefallen? Dann folg uns und lass eine Bewertung da.